Ja, wir sind ja als Gemeinde unterwegs mit den kleinen Propheten. Es gibt 12 kleine Propheten und die heißen klein, weil sie relativ kurz sind. Zum Teil auch ein Kapitel, zwei, drei, vier Kapitel. Aber von der Botschaft, von der Aussage her, seien sie ganz groß. Seien sie genauso wie die bekannten Jesaja, Hesekiel, Daniel und so weiter. Und gerade der Amos hat eine top aktuelle Botschaft. Und wir werden heute die ersten zwei Kapitel uns schauen. Und ich möchte zum Anfang aus dem immer noch unübertroffenen Buch, das die Schweizer wahrscheinlich kennen, vom Ernst Abbey, kurze Einführung in die Bibel. Das ist so kurz und prägnant, das ist 1947 geschrieben worden, ein paar Mal wieder revidiert worden. Und das ist einfach kurz und knapp, werden da die einzelnen Bücher und die einzelnen Schreiber vorgestellt. Amos, Allgemeines. Amos, dessen Name Lastenträger bedeutet, stammt von einer unbekannten Familie, die in den Bergen Judäas bei Bethlehem lebte. Amos war Hirte und züchtete Maulbeeren. Maulbeeren gibt es auch in Südtirol. Er war kein Prophet von Beruf und ging durch keine Prophetenschule. Amos ist der Bahnbrecher im Kampf gegen tote religiöse Traditionen. Unerbittlich deckt er die offensichtlich religiösen, sittlichen und sozialen Missstände auf. Aber er zerbricht nicht nur, er verkündet auch die Botschaft des Lebens. Der Zeitabschnitt, wo Amos gewirkt hat, das Nordreich war zur Zeit des Königs Jerobeams II. Auf dem Gipfel seiner äußeren Macht angelangt. Assyrien erlebte gerade eine Periode des Niedergangs und Syrien war durch die vorausgegangenen Kriege geschwächt. Jerobeam II. Nützte diese Lage aus. Er stellte die alten Grenzen des Nordreichs wieder her und führte das Land zu großem äußeren Wohlstand und Reichtum. Das Volk war erfüllt von Stolz und Zuversicht. Es hegte die kühnsten Hoffnungen und übersah völlig die lauernden inneren Gefahren. Amos gibt uns in seinem Buch ein klares Bild von den sozialen und religiösen Zuständen, die damals im Nordreich herrschten. Soziale Missstände, das Volk wird stolz, die Reichen entfalten großen Prunk. Schlemmerei, Weingelage sind etwas Alltägliches. Das Recht des Stärkeren gilt, Rechtsbruch, überall Unrecht und Betrug, die Armen werden ausgebeutet und unterdrückt. Die religiösen Missstände werden aufgezeigt. Unter solchen sozialen Verhältnissen kann keine wahre Frömmigkeit bestehen. Es gibt eine Reihe gut besuchter Wallfahrtsorte, aber Gesetz, Feste und religiöse Bräuche werden nur der äußeren Form nach beobachtet. Dahinter verbirgt sich ein gottloses und sittenloses Leben. In dieser Zeit, die zu Israels nationaler Glanzzeit zählt, sendet Gott seinen Boten Amos mit einer gewaltigen Gerichtsbotschaft. Zweck der Botschaft des Propheten ist es, Israels Gewissen aufzuwecken und das Volk aus seinem trügerischen Optimismus aufzuschrecken. Der Prophet besteht darauf, dass Gott gerecht ist und dass Sünde niemals ungestraft, dass er die Sünde nicht ungestraft lässt. Sein Gericht wird fortschreitend alle Nationen erreichen. Israel, das sich als auserwähltes Volk außer dem Bereich der Vergeltung wähnt, mit inbegriffen. Nachdem er die Langmut und Geduld Gottes hervorgehoben hat, kündet Amos die Gerichte an, die Israel zu gegenwärtigen hat, falls es in seiner Verhärtung bleibt. Erdbeben, Zerstörung des Heiligtums in Bethel, Exil und Zerstreuung des Volkes. So sicher die Zerstörung ist, so soll sie doch nicht endgültig sein. Eines Tages wird die Verbannung zu Ende sein und der Herr wird Israel samt dem Königshaus David wiederherstellen. Die Botschaft des Amos kann folgendermaßen zusammengefasst werden. Je zahlreicher die Vorrechte, die Segnungen, die wir von Gott empfangen haben, umso größer ist unsere Verantwortung. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Eine Aussage von Amos. In den ersten zwei Kapiteln sehen wir das Gericht über 8 verschiedene Nationen. Juda und Israel sind mit eingeschlossen. Gott ist absolut gerecht, heilig und vollkommen. Gott allein kennt alle Gedanken, alle Hintergedanken, alle Worte und Taten der Menschen zu allen Zeiten. Gott allein kennt alle Gedanken, Worte und Taten aller Menschen zu allen Zeiten. Deshalb ist er allein imstande, vollkommen gerecht zu urteilen und zu richten. Bei allen 8 Nationen werden detailliert und genau ihre Vergehen aufgezeigt. Zum Beispiel in Kapitel 1, die ersten Verse. Gott sprach: Der Herr brüllt vom Zion her, aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen. Da welken die Auen der Hirten und der Gipfel des Karmel verdorrt. So spricht der Herr: Wegen der 3 Verbrechen, die Damaskus beging, wegen der 4 nehme ich es nicht zurück, weil sie Gilead mit eisernem Dreschschlitten zermalten. Darum schicke ich Feuer gegen Hassaels Haus, es frisst Ben-Hadads Paläste. Ich zerbreche die Riegel von Damaskus, ich vernichte den Herrscher von Bikkat-Aben und den Zepterträger von Bet-Aben. Das Volk von Aram muss in die Verbannung nach Kir, spricht der Herr. So spricht der Herr: Wegen der 3 Verbrechen, die Gaza beging, wegen der 4 nehme ich es nicht zurück, weil sie ganze Gebiete entvölkern und die Verschleppten aus Edom auszuliefern. Darum schicke ich Feuer in Gazas Mauern, es frisst seine Paläste. Ich vernichte den Herrscher von Ashdod, den Zepterträger von Aschkelon. Dann wende ich meine Hand gegen Ekron und den Rest der Philister. Und der Rest der Philister wird verschwinden, spricht der Herr. Und so geht's weiter, wegen 3, wegen 4 Verbrechen gegen diese Nation und am Schluss auch gegen Juda und Israel. Das wiederholt sich. Es ist sehr interessant festzustellen, dass bei allen Nationen detailliert und genau ihre Vergehen aufgezeigt werden. Eben, weil Gott alles weiß, weil Gott alles kennt. Und es ist auch interessant festzustellen, dass bei den ersten 6 heidnischen Völkern diese Verbrechen, diese Schulden Kriegsverbrechen sind. Es sind Kriegsverbrechen. Alle Gewalt, alle Ausbeutung, jeden Missbrauch der 6 heidnischen Völker, alles, was wir Menschen einander antun, alle diese Gräuel, erwecken immer Gottes Zorn und führen seine Gerichte heran. Wir sehen hier, dass die grundlegendsten Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und woher kommen die Menschenrechte? Von der Heiligen Schrift. Gott selber ist der Urheber und der Geber der Menschenrechte. Jeder Mensch ist in seinen Augen absolut wertvoll. Das haben wir heute Morgen schon gehört, in diesem Lied gesungen gehört. Wir sind wertvoll, du bist kostbar. Und wehe dem, der deine Würde antastet. Wehe dem, der dich missbraucht. Er zieht Gottes Zorn auf sich. Wehe mir, wenn ich jemanden beleidige, mit Füßen trete oder über ihn schlecht rede. Es zieht Gottes Gericht auf sich. Wir lesen etwas von diesen Menschenrechten im 3. Mose, Kapitel 19, 11 bis 18. 3. Mose 19, 11 bis 18. Da steht Folgendes. Ihr sollt nicht stehlen. Ihr sollt niemanden täuschen. Und ihr sollt einander nicht betrügen. Ihr sollt nicht falsch bei meinem Namen schwören. Du würdest sonst den Namen deines Gottes entweihen. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten und ihn nicht um das Seine bringen. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bis zum Morgen bei dir bleiben. Du sollst einen Tauben nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in den Weg stellen. Vielmehr sollst du deinen Gott fürchten, denn ich bin der Herr. Also nicht ich, sondern Gott ist der Herr. Ihr sollt in der Rechtsprechung kein Unrecht tun. Du sollst weder für einen geringen noch für einen großen Partei nehmen. Gerecht sollst du deinen Stammesgenossen richten. Du sollst deinen Stammesgenossen nicht verleumden und dich nicht hinstellen, um das Leben deines Nächsten zu fordern. Ich bin der Herr. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Weise deine Stammesgenossen zurecht, so wirst du seinetwegen keine Schuld auf dich laden. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das erste Mal, dass in der Bibel dieses bekannte Wort, das jeder kennt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich finde diese Worte genial. Man könnte sie auch soziale Gerechtigkeitsgesetze nennen, aber sie sind genial. Wenn wir nur einen kurzen Moment darüber nachdenken, dann merken wir, wie sehr wir diese Gebote missachten. Wie sehr die Welt diese Gebote missachtet. Ja? Wir alle haben diese Menschenrechte übertreten. Wir alle sind schuldig. Heute feiern wir Abendmahl und wir erinnern uns daran, dass Jesus für unsere Übertretungen am Kreuz bezahlt und unsere Schulden, unsere Fehler, unsere Sünden gesühnt hat. Jeder, der seine Schulden Gott bekennt, darf Vergebung und Gnade finden. Jeder, der sein Vertrauen auf Gott setzt, auf das Opfer, das Jesus gebracht hat, darf Gnade und Vergebung finden. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Gehen wir zurück zum Text und schauen wir uns einmal kurz die Sünden und die Schulden von Juda und Israel an. Wir gehen ins zweite Kapitel und lesen ab Vers 4. 2 Vers 4. So spricht der Herr. Wegen der 3 Verbrechen, die Juda beging, wegen der 4 nehme ich es nicht zurück, weil sie die Weisung des Herrn missachteten und seine Gesetze nicht befolgten, weil sie sich irreführen ließen von ihren Lügengöttern, denen schon ihre Väter gefolgt sind. Darum schicke ich Feuer gegen Juda, es frisst Jerusalems Paläste. So spricht der Herr, wegen der 3 Verbrechen, die Israel beging, wegen der 4 nehme ich es nicht zurück, weil sie den Unschuldigen für Geld verkauft haben und den Armen für ein paar Schuhe, weil sie die Kleinen in den Staub treten und das Recht der Schwachen beugten. Sohn und Vater gehen zu derselben Hure, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern aus, neben jedem Altar. Von Bußgeldern kaufen sie Wein und trinken ihn im Hause ihres Gottes. Gesetzesübertretung, Götzendienst, Ausbeutung der Armen, Hurerei, tote Religion, ohne Gott. Ganz ohne Gott. Wie es heute der Fall ist. Diese Bücher, diese prophetischen Bücher, die sind so topaktuell. Das könnte aus der Dolomiten von heute Morgen oder von der Alto Adige, das sind unsere Zeitschriften, könnt ihr das lesen wir jeden Tag. Von diesen schlimmen Sachen. Und eben dieses ohne Gott. Wenn wir jetzt weiterlesen ab Vers 9, dann sagt Gott Folgendes. Dabei bin ich, der Herr es ja gewesen, der vor ihren Augen die Amoriter vernichtete. Ich bin es gewesen, Vers 10, der euch aus Ägypten herausgeführt und euch 40 Jahre lang durch diese Wüste geleitet hat, euch beschützt hat. Gott ist es, dem wir alles zu verdanken haben. Das haben sie komplett vergessen. Religiöse Formen ohne Gott. Auch heutzutage, oder vielleicht war das schon immer so, meinen die Menschen allen Erfolg und Wohlstand selber geschaffen und sich selber verdient zu haben. Wir brauchen keinen Gott. Und die allerschlimmste Sünde, die es überhaupt in der Welt gibt, ist es so zu leben, als würde es Gott nicht geben. Und heute leben wir immer mehr in einer Gesellschaft, die so lebt, als würde es Gott nicht geben. Es wird alles mit pseudowissenschaftlichen Evolutionstheorien erklärt, aber Gott darf und kann es nicht geben, hat es nie gegeben. Zweiter Punkt. Das führt zum Ende von Gottes Geduld und führt zu seinem Gericht. Gott hat sehr, 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 sehr viel Geduld. Gott ist unglaublich geduldig. In 1. Mose 15, Vers 16 sagt Gott zu Abraham, erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn noch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Interessante Aussage. Das Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Obwohl sie schon ganz schlimm gesündigt haben, wie heute. Also, wenn man das von der Geschichte her, Archäologie heranschaut, das war schlimm. Erst 400 Jahre später hat Gott durch Mose und das Volk Israel sein Gericht vollzogen. 400 Jahre hat Gott noch Geduld gehabt. Ja? So ist es auch heute. Gott hat noch Geduld mit der Welt, sonst wären wir heute Morgen nicht hier. Aber diese Geduld geht langsam, aber sicher zu Ende. Gott ruft heute lauter denn je zur Umkehr. Gott schreit durch Teuerung, durch Krankheit, durch Klimaerwärmung, durch Krieg. Hey Leute, ihr schafft's nicht ohne mich. Ihr braucht mich, ihr braucht meine Hilfe. Wie weit haben wir es gebracht ohne Gott? Wir haben uns an den Rand des Verderbens, des Untergangs gebracht. Millionen, Millionen Tonnen von Plastik schwimmen in den Meeren. Wow. Gott schreit, Gott redet, Gott will uns zur Umkehr bewegen. Wir gehen zurück zu diesem Text, wegen diese Aussage drei oder viermal. Bei jedem Gerichtsspruch wiederholt sich das. Diese Aussage wegen der drei Verbrechen, wegen der vier, nehme ich es nicht zurück. Das Gericht ist fest beschlossene Sache, sagt Gott. Und wir sehen in der Bibel, in der Geschichte, dass sich diese Gerichte sehr schnell vollzogen haben. Ein paar Jahre später, zuerst Israel und dann Juda sind in die Gefangenschaft gekommen, eine assyrische, babylonische Gefangenschaft. Und auch die anderen Völker wurden gerichtet. Das heißt, dieses 3-4-Mal heißt, jetzt ist das Maß voll. Jetzt ist Gottes Geduld zu Ende. Und ganz ehrlich gesagt, liebe Freunde, bin ich wirklich traurig. Ich habe eine tiefe Traurigkeit jeden Tag. Ich habe eine tiefe Traurigkeit und ich habe Angst, wenn ich an die heutige Weltsituation denke. Und ich hoffe, dass wir als Kinder Gottes, als Versöhnte, Begnadigte, dass wir auch diese Angst mittragen. Und diese Traurigkeit, diesen Schmerz, den wir bei Jesus sehen, bei Paulus, bei allen Propheten, diesen Schmerz über einer verlorenen Welt. Wie groß muss Gottes Zorn sein? Wie groß muss seine Entrüstung sein über dieser unseren gottlosen, selbstsüchtigen, so selbstgerechten und gierigen Welt. Was für ein gewaltiges Gericht wird denn kommen? Wow! Darum lasst uns Buße tun. Für uns selbst, für unsere Gemeinden, für unsere Mitmenschen. Lasst uns Buße tun nach dem Vorbild von Jeremia, Esra, Daniel und vielen anderen. Lasst uns Gott um Gnade und Erbarmen anflehen. Lasst uns beten und ringen und kämpfen im Gebet, dass noch viele Zeitgenossen, noch viele Menschen Gottes Rufen, Gottes Reden hören und umkehren und Gnade finden. Lasst uns das tun. Lasst uns für das leben. Gottes Gericht bedeutet aber nicht nur Vernichtung. Gottes Gericht bedeutet viel mehr. Gottes Gericht bedeutet auch Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit für alle. Gottes Gericht bedeutet Befreiung der Verfolgten, der Unterdrückten, der Leiden, der Armen, der Ausgebeuteten. Es bedeutet gerechte Bestrafung für alle stolzen, gewalttätigen, unbußfertigen und überheblichen Menschen. Gott wird es richten. Kann man auch verstehen als etwas zurechtrichten, als etwas gerade machen, als etwas in Ordnung bringen. Und das finde ich ein ganz enorm wichtiger Gedanke. Gott selbst wird alles zurechtrücken. Und er wird es richten. Heute sagen wir ja, warum lässt Gott das zu? Viele Menschen. Das wird nie mehr gesagt werden, weil Gott alles zurechtrichten wird. Und niemand wird sagen können, das war aber ungerecht von dir, dass du das so oder so gemacht hast. Im Römerbrief steht, der Mund von allen Menschen wird verstopft werden. Die Menschen werden nichts mehr sagen, weil Gott ist so gerecht. Alle müssen zugeben, ob sie es angenommen haben oder nicht. Es ist richtig so. Gott ist gerecht. Schlussgedanken. Weil Gott alles zurechtrichtet, weil Gott alles klarstellt, und das finde ich jetzt fast der Höhepunkt von meinen Gedanken, für uns, für mich vor allem, ich predige ja immer zuerst zu mir selber, wenn ich das vorbereite, das heißt, wir brauchen uns nicht zu rächen. Weil Gott alles klarstellt, alles zurechtrichtet, wir brauchen uns nicht zu rächen. Wir brauchen keine Genugtuung, Freunde. Wir brauchen keine Genugtuung für Unrecht, das andere uns angetan haben. Wir brauchen uns nicht zu rechtfertigen. Wir brauchen keine Wiederherstellung unserer Ehre. Wenn wir das tun würden, dann würden wir Gleiches mit Gleiches vergelten. Dann würden wir genau das wieder tun, was uns angetan wurde. Das wäre wieder Unrecht. Und wie oft haben wir das getan? Natürlich, logisch. Wir wollen ehrlich sein, wie der Angelo. Wir haben uns geärgert. Wir sind zornig. Ich bin sehr ungeduldig von Natur aus. Immer noch. Die Kinder sagen zwar, es ist besser als früher. Das freut mich sehr. Also es scheint, dass Gottes Werk an mir nicht ganz vergebens gewesen ist. Aber ich bin sehr temperamentvoll. Ich bin kein richtiger Schweizer. Ich habe italienisches Blut wahrscheinlich. Süditalienisches, keine Ahnung. Aber ich kenne das und das kennen wir ja. Wir wollen ja ehrlich sein. Aber Gott ist nicht überfordert mit unseren Schwächen und Fehlern. Paulus drückt es sehr treffend aus im Römer. Römer 12, 17 bis 21. Da sagt Paulus, vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, wenn der andere keinen Frieden will, dann wird es unmöglich. Aber von meiner Seite her finde ich sehr, sehr weise und treffend ausgedrückt. Soweit es von eurer Seite her möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Geschwister, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Raum, lasst Raum für den Zorn Gottes. Treten wir einen Schritt zurück. Und geben wir Gott Raum zu wirken und zu handeln und zu richten. Denn in der Schrift steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Ja, da bekomme ich Gänsehaut. Das wünschen wir uns niemandem, wirklich niemandem. Wir wünschen uns, dass der schlimmste Verbrecher noch umkehrt und Buße tut. Aber wehe, wenn er es nicht tut. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Ich habe die Einheitsübersetzung, mir gefällt. diese Einheitsübersetzung, es ist ein modernes Deutsch, aber sie übersetzt sehr genau. Glühende Kohlen auf den Haupt sammeln, das heißt, du kannst mit ihm machen, was du willst. Er wird ein Lamm, kein Feind, wird wie zu einem Lamm. Ich finde es genial. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch. Das können wir nie aus eigener Kraft. Das überfordert uns vollkommen. Nehmen wir zum Vorbild unseren Herrn, von dem im 1. Petrus 2,23 Petrus sagt, Jesus Christus wurde beleidigt. Er beleidigte aber niemanden. Er litt. Er drohte aber nicht, sondern er überließ seine Sache dem gerechten Richter. Wow! Er überließ seine Sache dem gerechten Richter. Niemand hat so viel Unrecht, so viel Schmähungen und Beleidigungen und Gewalt erlitten wie Jesus Christus. Er war völlig unschuldig, wissen wir ja. Niemand wurde so gequält und er sagt, er überließ seine Sache dem gerechten Richter. Das wünsche ich dir von Herzen, dass du allen Schmerz und alles Unrecht und Leiden Gott überlassen kannst. Er wird dir Recht schaffen zu seiner Zeit. Er wird dich retten. Er wird dich beschützen. Und wenn du heute Morgen vielleicht bitter bist, zornig bist, verletzt bist und einfach nicht fertig wirst mit diesem Unrecht, das dir angetan wird, dann bring es auch zu Jesus. Jesus kann sehr gut damit umgehen. Ich kann nicht gut damit umgehen. Es gibt sehr vieles in meinem Leben. Mit dem kann ich überhaupt nicht gut umgehen. Mit meiner Ungeduld zum Beispiel. Wie schon gesagt, ich leide darunter. Aber Jesus kann gut mit deinen Schwächen, Fehlern, Bitterkeit, Zorn, Krankheit, Frustration. Er kann sehr gut damit umgehen. Bring es ihm, sag es ihm, schütte dein Herz vor ihm aus. Bitt ihn auch, wo es nötig ist, um Verzeihung. Zeig ihm, wo Schuld auf deiner Seite besteht. Bitterkeit ist nie gut. Es schadet uns, es frisst uns auf. Bitte ihn um Vergebung und bitte ihn einfach um Hilfe. Hilf mir, diesen Menschen zu verzeihen. Es ist kann ein langer Prozess sein, je nach Schwere des Unrechts. Das kann es auch Jahre dauern. Ich habe das selbst erlebt. Aber es ist ein Prozess, in den wir hineintreten können, auf den Gott uns begleitet. Und auch hier hat er Geduld mit uns. Und er kann uns helfen. Und dieser Schmerz und diese Bitterkeit können abnehmen, bis es ganz verschwindet. Bitte Gott, dass er dir die Kraft gibt, dieser Person oder der, sage jetzt Feinde in Anführungszeichen, zu verzeihen. Und sie sogar zu lieben. Liebe deine Feinde, sagt Jesus. Er hat es uns vorgelebt. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich bin auch bereit, wenn jemand ein Gespräch wünscht, auch Christian oder andere sind gerne bereit, mit jemandem auch für jemanden zu beten. Gott ist der gerechte Richter. Er wird gerecht richten. Und er wird, und er tut es jetzt schon in unserer Mitte, Gerechtigkeit aufbauen, ein Reich des Friedens, ein Reich der Sicherheit und ein Reich der Ordnung. Ich bete noch. Ja, Herr, ich bringe dir diese schwachen Worte. Es ist nicht einfach, das auszurücken. Aber du gebrauchst unsere Worte und du redest zu uns. Und ich danke dir für dein wunderbares Wort. Danke für den Amos mit seiner krassen, schweren Botschaft, die er weiterzugeben gehabt hat. Wir beten dir und für deine Gerechtigkeit, dass du Gerechtigkeit schaffen wirst. Ein ewiges Reich des Friedens, ein Reich der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für alle singen wir im Lied. Du bist der Anker in dieser Zeit, ja Herr. Du bist unser Halt, unsere Burg, unsere Hilfe. Und in aller Traurigkeit dürfen wir uns erfreuen und fröhlich sein, weil du gerecht bist. Ja, und so wollen wir von ganzem Herzen beten für unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Familien. Oh, dass doch noch viele gerettet werden können, dass doch noch viele umkehren dürfen, viele, die annehmen, die erkennen. Und dass wir mit Weisheit und Zurückhaltung durch deinen Heiligen Geist geleitet, ein lebendiges Vorbild für die sein dürfen in dieser Welt. Herr, gebrauche du uns, segne du uns, zeig uns auf, wo bei uns Schulden sein, hilf uns, alles zu bekennen, alles vor dir zu bringen. Ja, vergib uns, habe Erbarmen mit uns, bleibe bei uns, verlass uns nicht, steh uns bei. Wir wollen die preisen und die loben und die anbeten. Amen.